Lieber Herr, unser Tag heute war wieder gefüllt mit vielen Dingen. Und wir wollen das lernen über deiner Gottesgeschichte. Das alles aus Abstand zu betrachten. Wie du deine Leute hindurchgeführt hast und wie immer wieder dein Wort die Richtschnur war, die alles nur richtig prägen konnte. Gib doch, dass wir heute Abend praktische Erfahrungen machen mit deinem Wort, dass wir das übersetzen können in unsere Welt hinein. Amen. Wir wollen heute lesen 1. Könige 13. Heute war so nett. Hat jemand zu mir gesagt, ich möchte heute Abend ins Bibeltraining kommen. Da habe ich gesagt, heute Abend ist wichtig. Ich weiß nicht, ob ich es anschaulich bringen kann, aber der Abschnitt ist mir so wichtig. Und mancher Bibelkenner ist sicher auch schon drüber gestolpert über diesen Abschnitt. 1. Könige 13. Wir hatten ja letztes Mal Kapitel 12 und Kapitel 14 gelesen, die Geschichte des Geschlechtes Jerobeam, das Geschlecht Jerobeam im Nordreich, in Sichem hatten sie noch ihre Hauptstadt, später wurde es Samaria, die sind schon umgekommen. Es ging ganz schnell, ausgelöscht. Sie hatten keinen Schutz Gottes. Das Südreich werden wir dann weiterverfolgen, aber auch das Nordreich. Dazwischen eingeschoben ist plötzlich eine kleine Geschichte. Es handelt nur von ein paar Menschen und doch wird darin deutlich, was Gott will. Darf ich noch eine Vorbemerkung machen? Wir haben ja alle in unseren Berufen, in unseren Lebensentscheidungen dauernd damit zu tun, dass wir drüber uns besinnen, wie entscheiden wir uns richtig. Und dann überlegen wir uns, was wir wollen meine Kinder von mir, was entscheide ich als vernünftiger Mensch nach meiner Weisheit, die ich habe, was ist heute dran. Ich werde mich besinnen, was ist heute die Meinung unserer Zeit. Wir werden also immer uns versuchen, uns zu orientieren, auch an unserer Umwelt werden wir entscheidend Anteil haben, stellen Sie sich nur mal vor, in den Fragen der Kindererziehung oder wie Sie selbst durch die Meinung des Fernsehens geprägt sind. Vor einem halben Jahr haben Sie gesagt, Wiedervereinigung, ach, das ist in weiter Ferne, heute sagen Sie, die ist dran, die öffentliche Meinung hat Sie mitgeprägt. Sie merken, wie die Umfragen ja sich ändern, wie die Leute sagen, so ist das, das ist immer der Abklatsch der Umgebung, an die wir auch, von der wir auch geprägt sind. Wer lässt sich eigentlich vom Wort Gottes wirklich prägen? Nehmen Sie Ihre Entschlüsse aus dem Wort Gottes. Wir können so leicht den König Jerobeam und den Rehabeam kritisieren und sagen, er hat nach seinem eigenen Herzen Entschlüsse gefällt. Wir machen das ja dauernd. Die meisten Entscheidungen dieses Tages haben wir nicht mit Gott besprochen. Und hier wird uns nun gezeigt an zwei Propheten, wie man sich von Gott leiten lässt und wie das eine Frage auf Tod und Leben ist. Und Sie müssen wieder wissen, Gott richtet nicht die Welt, sondern Gott richtet die Gemeinde, die Gläubigen. Und da kann Gott unerbittlich hart sein. Deshalb geht das heute Abend uns an. Wir können uns einen Trick angewöhnen und dann immer wieder sagen, ja, aber ich liebe doch Gott mit meinem ganzen Herzen. Die Unterscheidung gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel kann man nicht sagen, aber ich liebe doch Gott und ich glaube an ihn. Sonst wird immer gefragt, wie sind dann deine Handlungen? Gott richtet meine Taten. Und das, was bei uns seit einigen Jahrhunderten gang und gäbe ist, dass wir sagen, in meinem Herzen möchte ich doch Gott dienen. Zwar ist richtig, dass ich auch Übertretungen habe. Gott richtet mich nur nach meinen Taten. Und sagt, das kommt davon her, weil euer Herz fern von mir ist. Es geht also um unser Leben, um unsere Gestaltung, um den Gehorsam. Und wenn wir das vor ein paar Wochen hier an der Tafel gezeigt haben, wie die Propheten immer wieder den Königen das vorgehalten haben, sie sollten nach dem Wort Gottes auch ihre Entscheidungen einrichten, dann meine ich, ist das ganz entscheidend wichtig. Ich habe gestern bei einer längeren Zugfahrt die Biografie von Otto Michel gelesen, dem Professor in Tübingen, sehr interessant und lesenswert, weil es auch aus der neueren Zeit ist. Da wurde mir wieder einmal bewusst, wie in unserem Jahrhundert der Bibelglaube ganz entscheidend zertrümmert wurde durch die Entmythologisierungsprogramme. Wie Otto Michel sagt, das war erschütternd. Die Kinder der gläubigen Leute, wo die Väter noch gekämpft haben gegen die Auflösung der biblischen Botschaft, die sind bei ihm, sagt er in der Universität, schon die gewesen, die rein das Bibelwort nur noch umgedeutet haben, nach ihrem Gutdünken, nach reiner Willkür. Das aus dem Mund eines Professors, dem richtig das Herz blutet. So kann man nicht umgehen mit dem Wort Gottes. Und das ist heute gang und gäbe, dass sich jeder aus der Bibel das rausholt, was ihm passt und sagt, aber als Christen kann man sich da auch noch drauf berufen. Überlegen Sie nur mal, wie Leute sich auf die Bergpredigt berufen. Ausgerechnet auf die Bergpredigt, wo Jesus so klar sagt, was Gehorsam heißt. So könnte man es mit allem tun. Wir wollten jetzt einfach uns wieder fragen, uns nicht genieren, wenn man uns sagt, seid ihr Fundamentalisten, ist ja auch ein freches Wort, warum das so kam. Das kam ja bloß, um uns in die Khomeini-Ecke zu rücken. Das sind natürlich Leute, die ein Fundament haben. Das ist ein dummes Wort, das habe ich nie gebraucht. Aber wenn das ein Schlagwort sein soll, ein Killerwort, um mich fertig zu machen, dann werde ich dem nicht fliehen. Ich möchte auf diesem Fundament stehen. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Ja, glaubst du wirklich, wortwörtlich, buchstäblich? Ja, buchstäblich, wie denn sonst? Wie soll man denn anders in die Bibel glauben als buchstäblich? Immer diese ironischen Bemerkungen bei Israel, die meinen, dass sich das buchstäblich erfüllt. Ja, wie denn dann? Die Verheißungen Israel werden sich buchstäblich erfüllen. Davon bin ich überzeugt. Und da kann der andere sagen, wir seien nicht aufgeschlossen für die Welt oder so. Das müssen sie ertragen. Jetzt lesen wir es. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel. Während Jeroboam noch auf dem Altar stand und opferte, und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden, mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und er gab an dem Tag ein Wunderzeichen und sprach, das ist das Zeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird bersten und die Asche verschüttet werden, die darauf ist. Als aber der König das Wort von dem Mann Gottes hörte, der gegen den Altar in Bethel rief, streckte er seine Hand aus auf dem Altar und sprach, greift ihn! Und seine Hand verdorrte, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar barst, und die Asche wurde verschüttet vom Altar. Nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes gegeben hatte, auf das Wort des Herrn hin. Und der König hob an und sprach zu dem Mann Gottes, flehe doch den Herrn, deinen Gott, an und bitte für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Da flehte der Mann Gottes den Herrn an, und der König konnte seine Hand wieder an sich ziehen, und sie wurde, wie sie vorher war. Und der König redete mit dem Mann Gottes, komm mit mir heim und labe dich, ich will dir ein Geschenk geben. Aber der Mann Gottes sprach zum König, wenn du mir auch die Hälfte deiner Habe geben wolltest, so käme ich doch nicht mit dir, denn ich will an diesem Ort kein Brot essen noch Wasser trinken. Denn das ist mir geboten durch des Herrn Wort, du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Und er ging einen anderen Weg und nicht wieder den Weg, den er nach Bethel gekommen war. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel. Zudem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes getan hat an diesem Tag in Bethel und die Worte, die er zum König geredet hatte. Und ihr Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Er sprach, ja. Er sprach zu ihm, komm mit mir heim und iss. Brot mit mir. Es ist immer wie alles so schnell auf die Versuchung immer zugeht. Ganz komisch. Aber der Teufel weiß, wie er Gläubige fällen kann. Er aber sprach, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen, noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn, du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Jetzt sprach der alte Prophet, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin, führe ihn wieder mit dir heim. Dass er Brot essen, Wasser trinke, er belog ihn aber. Das ist der Schlüssel. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Hause. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Juda gekommen war, so spricht der Herr, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr, dein Gott, geboten hat, und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und nachdem er gegessen und getrunken hatte, sattelte man für ihn den Esel des Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Weg und tötete ihn. Und sein Leichnam blieb auf dem Weg liegen. Und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam. Und als Leute vorübergingen, sahen sie den Leichnam auf dem Weg liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und kamen und sagten es in der Stadt, in der der alte Prophet wohnte. Als das der Prophet hörte, der ihn zurückgeführt hatte, sprach er, es ist der Mann Gottes, der dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen ist. Darum hat ihn der Herr dem Löwen gegeben. Der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort, das ihm der Herr gesagt hat. Und er sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihn gesattelt hatten, zog er hin und fand den Leichnam auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen. Der Löwe hatte nichts gefressen vom Leichnam und den Esel nicht zerrissen. Da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück und kam in seine Stadt, um die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. Ist ja merkwürdig, man hört einfach nichts, dass auch dieser Mann irgendwo aufgewühlt ist. Er mitschuldig ist an dieser Sache. Und er legte den Leichnam in sein eigenes Grab und sie hielten ihm die Totenklage, ach Bruder. Und als sie ihn begraben hatten, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so begrab mich in dem Grabe, in dem der Mann Gottes begraben ist, und legt mein Gebein neben sein Gebein. Denn es wird sich erfüllen, was er gerufen hat. Gegen den Altar in Bethel auf das Wort des Herrn hin und gegen alle Heiligtümer auf den Höhen, die in Städten Samariens sind. Jetzt lesen wir die nächsten Verse noch, die sind mir aus einem ganz anderen Zusammenhang wichtig. Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk. Er hat so viel erlebt, die Heilung durch ein Wunderzeichen Gottes und nicht zum Glauben gekommen. Es ist eine dauernde Fehleinschätzung, als ob man durch Wunder zum Glauben kommt. Die meisten Menschen haben großartige Wunder erlebt, aber sie kommen nicht dadurch zum Glauben, sie kommen durch das Wort zum Glauben, nie durch Wunder. Die Wunder können das Wort noch unterstützen oder aufmerksam machen, aber das Wort schafft Glauben, nicht das Wunder. Es geschehen viele Wunder, ich bin nicht gegen Wunder, sondern bloß, dass wir es nochmal sehen, wenn Sie bei vielen Leuten das erleben, wie viel Sie Wunder gesehen haben in Ihrem Leben. Und jetzt kommt die Stelle, die mir ganz wichtig ist, im Blick auf unsere heutige Anstellung doch. Kirchlichen Ämter, wer da wollte, dessen Hand füllt er und er wurde Priester. Eine ganz bewegende Sache, wie weit machen wir noch Auswahl und ist eine Frage der Besoldung. Ich möchte auch immer wieder alle Gemeindeglieder bitten, immer im Blick auf Pfarrbesetzung und allem zu sagen, das ist nicht bloß eine Routinesache. Das war bei Jerobeam eine Routinesache. So, und das geriet zur Sünde. Das geriet zur Sünde. So, jetzt gehen wir aber an den Propheten. Gott redet auch in einer Zeit, in der die Gottlosigkeit überhand nimmt. Es gibt Männer Gottes. So sagt es die Bibel. Die Männer Gottes sind auch Menschen von Fleisch und Blut, aber das sind Menschen, die sich vom Wort Gottes prägen und bestimmen lassen. Da muss man nicht zugeknüpft und nicht besonders finster reinblicken, sondern Männer Gottes sind Leute, die sich vor dem Wort Gottes allein beugen, sich allein vor dem Wort Gottes, von dem Wort Gottes bestimmen lassen. Wenn es heißt, Männer Gottes sind die Frauen Gottes genauso gemeint. Oberbürgermeister Berghofer hat heute von den Dresdnerinnen und Dresdner gesprochen. Also man darf jetzt nicht mehr sagen, die Stuttgarter, sondern man muss sagen, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Und wenn sie eine Frau in ihrem Haus beherbergen, dann haben sie eine Gästin bei sich zu Hause und keinen Gast. Also, gut. Aber Männer Gottes, damit sind Personen gemeint, die von Gottes Wort geprägt sind. Das sind Leute. Und das war immer so, auch in den Zeiten, in denen der Abfall von Gott sehr groß war und die Leute nach ihrem eigenen Kopf lebten, dass diese Leute unerschrocken aufgetreten sind. Das ist dann natürlich so, dass das immer Querköpfe sind. Dass man sagt, ja, warum bist du auch so komisch? Bei Micha, dem Sohn des Jemla, heißt dann 1. Könige 22, ich bin im Kram, er redet immer Böses. Das liegt nicht an der Zeit, sondern es liegt an der Gottlosigkeit. Dass er immer nur Böses reden kann. Er konnte ja nichts Gutes reden, weil die Leute so weit weg waren von Gott. Was konnte man zu Ahabs Zeiten auch Gutes reden? Und das mag manchmal so sein, dass man sagt, ach ihr seid immer und so. Ja, das soll uns auch nicht verunsichern, dass wir in einer verkehrten Zeit entgegengesetzt leben. Da haben wir Mut, alternativ zu sein. Das ist doch heute eigentlich Modealternativ. Die Frage, ob das wirklich ertragen wird, und wir sagen, nein, wir leben anders. Der Mann Gottes stand vor Gott, so hören wir es dann bei Elia, er stand vor Gott. Er richtet sich nach dem Willen Gottes aus. Er ist vor Menschen unbeugsam. Er hat nicht Angst vor der Meinung der Leute, sondern er hat nur vor Gott Angst und fürchtet Gott. Ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn hin. Das wünschen wir uns, dass Gott uns leitet. Und doch meine ich, wir können viel mehr damit rechnen, dass wir uns auch heute Abend erbitten, Herr, lass jetzt durch dieses Wort eine Klärung für mich kommen in Entscheidungen, in denen sie drinstehen. Ich glaube, Gottes Wort gibt Ihnen heute Abend in ganzen Reihen von Entscheidungen konkrete Klarheit. Sie sagen, das hat Gott mir durch sein Wort heute Abend deutlich gemacht. Und er geht mitten hinein in diesen heidnischen Gottesdienst, den der Jerobeam macht. Sie wissen noch, dass der Jerobeam nur die Religion benutzen wollte, um die Leute bei der Stange zu halten. Es war für ihn nur ein Zweck, um das Volk mehr an seine Königsmacht zu binden. Das haben wir gesagt, das wollen die Mächtigen immer. Die wollen Kirche und Religion und Christentum nur benutzen, um ihre Macht zu festigen. Und man kann sagen, aufpassen, dass wir nicht die Sache Gottes vermischen lassen mit Dingen, mit Machtbewegungen unserer Welt. Und er geht nun hinein in dieses Zentrum dieses Gottesdienstes, während Jerobeam am Altar stand. Wir sehen hier einen Mann, der für Gott eifert. Wir haben vorhin in der Gebetsgemeinschaft bei uns unten gesagt, es ist kennzeichnend, dass in unserer Zeit man überhaupt auch bei Gläubigen kaum mehr vom Kampf redet. Es ist interessant, wie die ganzen Friedensbewegungen ja sich auswirken bis auf unsere Sprache hin, dass auch das gar nicht mehr gern gesehen wird, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Der Schrift nach gibt es sehr viel Auseinandersetzungen, auch in der Gemeinde, im Ringen um den Gotteswillen. Weil der Teufel unsere Gedanken verblendet, sollten wir widerstehen. Wir müssen auch um Menschen ringen. Und wer das ja weiß, wie das uns belastet bei lieben Menschen, wenn wir sehen, sie sind auf einem verkehrten Weg, wenn wir für sie beten müssen, Epheser 6 sieht an die geistliche Waffenrüstung, da sagen die anderen so leicht, der ist so fanatisch. Wir sollten uns natürlich immer überlegen, ob das unsere Verbohrtheit ist oder ob es wirklich das Ringen um Menschen ist. Man wird wahrscheinlich gar nicht anders evangelisieren können, ohne dass man um Gott eifert und um die Ehre Gottes eifert. Sollten es uns auch angewöhnen, dass wir nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Wenn in unserer Gegenwart das Wort Gottes verlästert wird oder die Ehre Gottes verlästert wird, sollten wir nicht mehr sitzen bleiben. Es geht nicht. Die Frage, ob wir dann lautstark reagieren, das weiß nicht, ob das immer das richtig ist, aber wir sollten nicht das einfach hinnehmen, weil das nicht geht. Und dieser Mann Gottes, er geht hin und spricht gegen diesen falschen Gottesdienst. Wir können jetzt viele Beispiele erwähnen. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, als in Sonntag aktuell, es war in dieser Rundfunkzeitschrift, so eine einseitige Werbung kam für ein okkultes Buch. Da haben viele auch gedrängt hier im Bibeltraining, man soll doch eine Unterschriftenaktion machen. Ich habe gesagt, auch, ich habe etwas gegen diese öffentlichen Anti-Sachen. Aber einige haben einen Brief geschrieben und haben dann von der Zeitung die Antwort bekommen, sie würden in zukünftig für okkulte Bücher nicht mehr annoncieren lassen. Hat mich doch beeindruckt, dass Gott auch das immer wieder schenkt und das bei einem Medium, zu dem wir oft nicht mehr das Vertrauen haben, dass sie für solche Dinge sich öffnen können. Also ich möchte Ihnen doch Mut machen, auch es war vielleicht bezeichnend, dass die Leute das nicht in einem frechen Ton geschrieben haben, sondern in einem liebenswürdigen, freundlichen und doch klaren Ton. Sie gesagt haben, sie wissen nicht, was sie hier tun und was das im Leben von Menschen bewirken kann. Also es ist nicht umsonst auch in unserer Zeit für Gott einzutreten. Auf Gottes Wort hin ging er. Das ist wichtig, es war nicht seine Privataktion. Wir sollten uns vielleicht auch rückversichern, es gibt manchmal Einzelaktionen von Einzelkämpfern, wo ich immer wieder frage, ist das richtig? Aber was sollen wir miteinander tun? Lassen Sie sich in einem Bruderkreis beraten. Will das Gott von uns heute? Das ist mir auch wichtig, auf das Wort des Herrn hin. Und dann, was redet er? Vers 2, er redet Gottes Wort, so spricht der Herr. Er redet nicht seine leidenschaftlichen Hassworte, er redet Gottes Wort. Wir haben kein anderes Gotteswort als das, was uns in der Schrift gegeben ist. Und Sie werden immer wieder merken, dass auch in den Auseinandersetzungen unserer Zeit Sie den besten Argumentationsfluss haben, wenn Sie irgendwie aufs Wort Gottes sich beziehen können. Nicht, dass Sie jetzt eine Fülle von Dingen dann lesen und sagen, schlagen wir nach, wie es dann in den Gesprächen mit den Zeugen Jehovas ist. Aber wenn Sie heute etwa in den Auseinandersetzungen mit den anderen Religionen einfach sagen können, es ist in keinem anderen Heil. Oder wenn Sie einfach sagen, Johannes 14 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Daran will ich mich halten. Können Sie ganz ruhig sagen. Und dann kann der andere reden, was er will. Sie haben bezeugt. Redet des Herrn Wort. Es ist was Wunderbares, wenn das so kommt und der Herr einem auch schenkt. Es sind auch Momente, in denen Gott in unseren Mund legt, was wir sagen sollen. Darum brauchen Sie gar nicht nervös werden, wenn es eine Zeit der Stille gibt und Sie auch schweigen, macht es oft nichts aus. Wir reden nicht aus unserer eigenen Herzenstiefe in diesen Stunden. Gab ja schon große Augenblicke und Momente, auch in den kämpferischen Auseinandersetzungen. Wer den Kirchenkampf miterlebt hat im Dritten Reich und das einfach weiß, Wilhelm Busch hat so gern die Geschichte erzählt, wo er in Darmstadt verhaftet wurde und die Leute vor der Kirche standen und der Wagen nicht ansprang von der Gestapo. Und dann der junge Mann bloß hochsprang, sagt er, nie mehr gehört, wer es war, und sagt den Vers, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Das bewegen, wenn Leute einfach sowas in diesem Augenblick so hineinrufen können. Und als der Vers fertig war, springt der Motor an. Und solche Augenblicke erleben Sie. Und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, viele von Ihnen stehen in Auseinandersetzung mit Ihren Kindern, geistigem Ringen, wo Sie richtig spüren, die vertreten da Meinungen. Und Sie wissen, da geht das ganze Leben meiner jungen Leute kaputt. Und jetzt passen Sie da auf, dass Sie nicht irdische Leidenschaften anwenden oder gar, dass Sie gehässig reagieren oder verletzen, sondern dass wir dann wirklich sagen, Herr, es gib mir mit Lindigkeit, wie Paulus sagt, Philipper 4, mit Lindigkeit ein Wort zu sagen, das dein Wort ist und das in die Herzen dringt und bis in die Tiefe der Seele hineinwirkt. Ich wundere mich oft, wenn ich höre, wie Menschen zum Glauben kamen, wie sie dann sagen, da war jemand und das Wort ist mir nachgegangen. Wie jetzt im Senegal war es ja ein Moslem, ein Medizinstudent, der als Koranschüler zum Glauben kam. Der wollte so gern Volleyball spielen und war bei den konservativen Baptisten immer beim Volleyballspiel. Und der erzählt, dass es eine Andacht war über das Thema, was Sünde vor Gott heißt, was den Opfertod Jesu braucht. Und dass er Jahre mit ihm ging, immer wieder über eine Passage dieser Andacht, und das traf. Und das hat ihn herausgelöst, dass er mit der Familie seines Vaters, seines Koranlehrers, brach. Und es ist bei uns nicht anders, dass das Wort so mächtig ist. Nicht unsere Worte und nicht unser Charme ist es, sondern das Wort Gottes. Und das spricht hier dieser Prophet. Und er verkündigt das. Gott bekennt sich zu diesem Wort. Er kündigt hier an, dass die Heilsgeschichte Gottes weitergeht, dass das Geschlecht Davids weiterlebt. Das war natürlich für den König Jerobeam, das müssen Sie mal vorstellen, ein schreckliches Wort. Das war ein politisches Wort. Damit wurde an seiner Königswürde gekratzt, ein verletzendes Wort. Das mögen die Leute manchmal so auffassen. Es ist immer ganz schwer, dass man auch heute über viele Themen gar nicht diskutieren kann. Weil die sofort so genommen werden, du hast mich verletzt. Vielleicht kann man es oft gar nicht vermeiden. Gott hat dieses Wort bestätigt durch ein Wunderzeichen und bekräftigt. Es war also ein schrecklicher heidnischer Kult, der da vollzogen wurde mit aller Anrufung dieser dunklen Mächte. Und Gott bekennt sich dazu, und der Altar wird bersten, das eine und das passiert dann nachher im Vers 5, wird das beschrieben. Und der König sagt, pack den, streckt die Hand aus. In dem Augenblick ist seine Hand von einer schweren Krankheit gezeichnet, verkrüppelt. Ein Zeichen Gottes, das erschütternd ist. Ich möchte jetzt über diese ganze Geschichte gar nicht mehr reden. Es steht etwas Wunderbares drin vom Erbarmen Gottes. Dass sogar ein König Jerobeam Gottes Gnade erfährt. Mit dem wollen wir nachher schließen, auch das Lied, das wir nachher singen, mehr als Erbarmung widerfahren, soll es aufnehmen. Ich habe jetzt noch eine Fülle einzuschieben, aber ich will es vielleicht hier kurz mal doch sagen, dass am Ende sie nicht weggehen sollen und bedrückt sein sollen von ihrem Ungehorsam, sondern auch ein Jerobeam darf heimkommen als der verlorene Sohn, sondern steht nachher da, Vers 33, er tat nicht Buße. Es war für ihn nur die Sache, wie kriege ich meine Hand wieder gesund. Das ist das Schwere in unserem Leben, dass wir meist nur so kurz denken und nicht zu einer wirklichen Umkehr kommen. Und kaum ist die Gefahr wieder in unserem Leben beseitigt, dann geht die alte Gottlosigkeit wieder los. Gottes Gnade ist ohne Ende, schon im Alten Testament. Ich sehe überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Testament. Ja, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Die Vergebung Gottes ist unendlich. Aber wer sie nicht will, schließt sich vom Heil aus, und es gibt dieses Schreckliche verloren, verspielt, keine Hoffnung, und man kann in die Hölle kommen. Genau deshalb, hier steht es da, er hätte umkehren können. Keiner muss verdammt sein, keiner. Gnade will alle retten. Jetzt kommt der alte Prophet. Was ist denn mit dem alten Prophet los? Er hat sicher in der jugendlichen Freude eine klare Entscheidung für seinen Gott abgelegt. Er hat sich bekehrt, war Gott nachgefolgt, er kannte das Wort in- und auswendig. Wie oft wird das im Alter so, dass wir die jugendliche Hingabe verlieren, wenn wir oft die jungen Leute sehen, mit welch einer Klarheit sie das sehen. Was wunderbar ist, wenn junge 14-Jährige zum Glauben an Jesus kommen. Sagen Sie es doch noch klarer in Ihren Predigten, dass man sich bekehren muss. Richtig. Wir verlieren das so gerne. Jetzt, warum auch? Weil das Leben uns zu Kompromissen nötigt. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir leben dann nach den Gebräuchen der Zeit. Der alte Prophet, jetzt sind wir im Vers 10, er wohnt in Bethel. dort wo dieser ganze Kult sich abspielt. Und dann gewöhnt man sich dran, sagt man, ach, wisst doch, ich war ja auch mal so wie du. Immer wenn ich das so höre und Leute mir sagen, wissen Sie, ich habe ja auch mal knien gebetet und ich habe ja auch mal meine stille Zeit früher gehalten, ist mir das Schlimmste, was mir einer sagen kann. Wenn einer sagt, wissen Sie, ich habe noch nie was vom Glauben gehalten, wird mir es leichter, als wenn einer sagt, ich war ja auch mal bei Billy Graham vorgetreten und so. Denn das ist so schwer, wenn Menschen das alles wissen und dann Kompromisse eingehen. Er war ein Prophet, und doch war er nicht mehr einer, der nach dem Worte Gottes lebt. In der modernen Sprache gesprochen hatte seine Bibel zu Hause liegen, aber sie hat sein Leben nicht mehr bestimmt. Er war zweideutig, halbherzig. Ja, das sind wir doch alle. Er war lau. Und das, was in unserer Zeit ja so schwer ist mit unserem ganzen Christentum hier, dass man im Grund dieses Mittelmäßige als das Normalmaß nimmt. Das heißt, nur nicht irgendwie auffallen. Ich möchte Sie hier anflehen, ich freue mich, dass Sie in eine Bibelstunde kommen, wo man das einmal sagen darf. Sie müssen wissen, dass die Bibel eindeutig sagt, nicht nur hier, sondern auch in der Offenbarung, in den Sendschreiben, an so und so vielen anderen Stellen, dass nur eine ganze Nachfolge zählt. Aber Jesus. Dass viele sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen doch auch viele Wunder getan. Der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Und all die Worte, wo das steht. Wir wollen Leute sein, die entschieden sind und wollen uns dann nicht stören lassen von dem Spott und von der Nachrede und dem, was Menschen über uns sagen. Welches Schimpfwort sie auch wählen. An den Worten hängen wir uns nicht auf. Uns geht es nicht um irgendein Wort. Also ein Schimpfwort, ob die jetzt sagen, sie sind Pietist oder sie sind ein Fundamentalist oder was. Um das, es geht. Die Welt ist beunruhigt. Wenn einer kompromisslos lebt wie dieser junge Prophet und der Alte hat sich angepasst und interessant, er wird ertragen. Die in Bethel hat niemand was gegen den alten Propheten, weil er so friedlich war. Man hat nur etwas dagegen, gegen die, die den Mund aufmachen, gegen den jungen Prophet. Da regt der König Jerobeam seine Hand. Das müssen Sie auch wissen, wenn manchmal über gläubige Leute oft irgendwelche Lügengeschichten verbreitet werden. Das braucht die Welt oft zu ihrer eigenen Beruhigung. Und jetzt, dem wird die Geschichte erzählt. Er hört das von seinen Söhnen, was da passiert war, und das ist ein Stadtgespräch natürlich gewesen. Wenn Gott sich bezeugt, das regt alle Leute auf, und der alte Prophet ist jetzt, ich würde jetzt ganz psychologisch deuten, was bei dem passiert war. Und deshalb ist die Bibel so ein interessantes Buch, sie lässt es ja offen. War das bei ihm reine Neugier? Oder hat er sich wieder erinnert gefühlt an das Alte, was ja in seinem Leben auch einmal so eine reiche Entdeckung war? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass er sagte, ich sehne mich wieder nach meinen alten geistlichen Erfahrungen zurück. Oder will er ihn jetzt nur an seinen Tisch holen? Vielleicht ist es seine Eitelkeit, dass er den berühmten Propheten doch haben will. Warum hat es Gott in den Propheten, dem Jungen, nicht erlaubt, dass er essen und trinken soll, weil Gott nicht will, dass man eine persönliche Siegesgeschichte draus macht, eine Schaugeschichte. Man zieht sich da manchmal auch gern zurück und lässt Gott wirken. Also deshalb soll er nicht einkehren und zum Essen kommen. Und der Mann Gottes zieht nun nach und findet den und sagt ihm, dem jungen Prophet, komm doch mit mir und iss. Und der Prophet sagt, nein, ich darf nicht. Gott hat mir es klipp und klar verboten. Jetzt müsst ihr eigentlich wissen, was los ist. Und jetzt sehen wir, was in dem alten Propheten vorgeht. Der war schon ein Schuft. Aber es ist in der Tat so, wenn man einmal von Gott weiß und dann abfällt, ist der Betrug größer, als wenn es gottlose Weltmenschen tun. Dieser Mann wird zu einem Werkzeug der Finsternis, obwohl er immer noch meint, er sei ein Prophet Gottes. Das ist das Schlimme. dass man umso mehr verdrehen kann. Er redet auf den Jungen und belügt ihn und sagt, das hat mir doch Gott, der Herr im Himmel gesagt, oder ein Engel hat mir es befohlen. Interessanterweise sagt ja der Paulus später im Galaterbrief, selbst wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium predigen würde, es gibt's nicht. Wahrscheinlich hat er an die Stelle gedacht. Es kann sogar passieren, dass ein Christ in eine Klemme kommt und sagt, jetzt sagt mir der eine so und der andere sagt so, was ist denn eigentlich Gottes Wille? Es gibt Äußerungen auch der offiziellen Kirche in vielen ethischen Fragen, wo ich sagen muss, ich finde sie verderblich. Ich finde das verheerend, wenn man heute jungen Menschen solche Denkschriften oder so etwas in die Hand gibt. Und wenn es zu diesem Konflikt kommt, ja, was ist denn Gott? Es sind noch auch Leute, die auf Gott sich berufen, aufs Evangelium, und die auch. Dann darf es für sie immer noch keine Beruhigung sein, dass sie sagen, das hat mir der gesagt. Sondern dann müssen sie wissen, was ist Gottes Wort? Und vor dieser Entscheidung kann keiner sich zurückziehen. Jeder Christ muss sich diesem Kampf stellen, was ist Gottes Wort? Und deshalb glaube ich, dass auch die heutige große Streitdiskussion, was ist Bibel, Gottes Wort, wo redet Gott zu mir, auch nicht vor dem schlichtesten Gemeindeglied Halt macht. Jeder ist hier herausgefordert und da kann nicht bloß sagen, aber der hat doch auch so schön gepredigt und ist doch so ein lieber Mensch. Verstehen Sie, das sind alles andere Kategorien. Der alte Prophet war ein lieber Mensch. Der war sicher sympathisch und gewinnend und sah gut aus, war sportlich, hatte schöne Familien, alles. Verstehen Sie, das spielt keine Rolle. Er wird zu einem Werkzeug der Verführung. Es geht gar nicht um unsere moralische oder ethische Wohlanständigkeit, sondern ist das Gottes Wort oder ist das nicht Gottes Wort? Es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, warum ist das gerade, dass die das wahre Evangelium predigen, gar nicht nette Leute sind? Die sind meist so borstige Leute. Vielleicht sind sie deshalb, wirken sie so borstig. Und die anderen wirken eben so liberal und freizügig, was sie auch nicht so fest sind. Aber das sind jetzt schon Meditationen über dieses Wort. Und er führt ihn nun in sein Haus und setzt ihn hin. Die Ausleger, eine berühmte Auslegung von Paul Humburg, wer das hat aus der Quelle des Wortes, der sagt dazu zu der Stelle, es war natürlich auch im Herzen dieses jungen Propheten eine Sehnsucht zu essen und zu trinken. Er hat letztlich die Versuchung des Wortes Gottes immer nur als eine bedrohte Versuchung in seinem Leben gehabt. Und das gibt's ja bei uns auch, dass wir immer gegen Dinge ankämpfen. Und wenn wir nur irgendwo eine Stimme hören, die sich als Gottes Wort ausgibt, stürzen wir drauf zu und sagen, jetzt haben wir Erlaubnis. Dabei sollte die Unruhe bleiben, das ist nicht von Gott mir gegeben. Und er sitzt, und jetzt passiert eine Sache, die hat jeder von Ihnen schon erlebt. Man sitzt da, denkt nichts Böses und plötzlich wacht das Gewissen auf. Wenn Gott Sündenerkenntnis schenkt, das ist so furchtbar. Weil man hat ja gar nichts Böses gedacht. Überhaupt nichts Böses. Die Sündenerkenntnis ist so furchtbar, weil man Sünde im Augenblick des Sündigens gar nicht erkennt, sondern erst wenn Gottes Wort redet. Dann wacht Sündenerkenntnis auf. Und das ist so furchtbar, da wird es zappenduster, dunkel, schreibt Paul Humburg. Da wird es völlige Finsternis. Und deshalb versinken so viele Leute plötzlich, wenn sie Sünde erkennen. Denn dann ist man ja schon drüber hinaus. Und gerade gläubige Leute sagen, jetzt sehe ich erst, was ich getan habe mit meinem Leben. Du bist dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen. Warum dieser junge Prophet nicht auch etwas weiß von der Gnade? Merkwürdigerweise ist der Teufel in diesen Stunden so stark, dass er uns auf den Blick auf die Gnade, vergebende Gnade Gottes, völlig verschließen kann. Und darum ist der Dienst so wichtig, den Zerschlagenen und Zerbrochenen die Gnade zu verkünden. Ich bin heute Abend nicht da, um Ihnen ein Schrecken zu verbreiten. Ich will den Ernst verkünden, aber ich will von der Gnade reden und sage nochmal, nachher singen wir das Lied, mir ist der Barmung widerfahren. Das gilt für alle Sünde, für die ganz Schrecklichen und für die noch furchtbarer sind und für alle. Es ist nichts, was nicht vergeben werden kann. Aber wir sind manchmal so dann wieder in der Dunkelheit, dass wir die Gnade nicht nehmen wollen. Das kommt so furchtbar. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Interessant, wo Gottesmänner gefallen sind, der große Prophet, der dem Jerobeam gegenüber trat, fällt bei der leisen Stimme. also nicht bloß beim Petrus so. Wir denken an den David, der vor dem Goliath steht und dem ein Blick durch die Badezimmervorhänge im Nachbarhaus zum Verderben wird. Oder man denkt an den Salomo, der solch ein Herz hat und Gott fürchtet, aber der einfach eine Mädelschwäche gehabt hat. Aber im Simson war so, der Simson, der das Stadttor aushing, aber wenn er eine Schürze gesehen hat, war er nicht mehr zu halten. Und beim Saul, ein Saul, der die Riesenschlacht macht in Gibea und der nachher an der kleinen Sache schuldig wird. Das soll uns eine Erinnerung sein, dass Gott an seinen Leuten, an den Männern und Frauen Gottes die kleinen Dinge sucht und hart richtet. Nicht an der Welt. An der Welt, die dürfen unheimlich viel tun. Und Gott ist geduldig, aber an denen, die sein Wort haben, ist Gott so streng und genau. Und dann macht er sich auf den Weg, das ist noch kurz doch zu erwähnen, und der Löwe zerreißt ihn, das brauchen wir gar nicht lang jetzt machen. Wie Gott das tut, bei uns ist ja Gott viel gnädiger und hat sein Gericht nicht geschickt, nicht weil es bei uns keinen Anlass gibt, sondern weil Gottes Geduld größer ist. Und jetzt wird die Totenklage gehalten, auch bei diesem alten Prophet erwartet man ein Wort der Schuld. Das kriegen wir einfach nicht über die Lippen. Er sitzt hin und sagt, ach Bruder, so ein Heuchelgeschrei, ach Bruder. Was ist das Mitleid? Wehklagen um Versäumnisse, um Schuld, um all das, was versäumt war. Es ist furchtbar, wenn das so ist, ungehorsam und ein Leben, das gescheitert ist. Wenn man das am Ende nur sagen kann, er war eigentlich ein Werkzeug Gottes und doch war er Gott untreu. Eigentlich war er von Gott bestätigt, aber doch nicht ganz. Der Herr möge uns das geben, dass wir ganz ihm dienen, dass wir brauchbar würden. Es ist nicht wichtig, ob wir große Leute sind, sondern dass wir in den Augen Gottes treu erfunden werden. Dass wir nicht an einem Stück lassen von der Nachfolge. Und ich habe gesagt, heute Abend war mir es wichtig, danke Ihnen, dass Sie auch so lange ausgeharrt haben und dass Sie sehen, wie wichtig diese Königsbücher sind. Ich kann mir denken, dass Sie, wenn Sie schon die jungen Leute einmal alt sind, dass man dann an so eine Geschichte denkt. Ich habe auch noch nie eine Bibelstunde drüber gehalten. Aber dann man sagt, das ist doch so wichtig, dass man das einmal mit Christen erörtern muss, wie genau es Gott nimmt. Denn das genau steht im Neuen Testament. Das hat Jesus seinen Jüngern so wichtig gemacht.